macht man eine perfekte Gesangsaufnahme? Diesem Thema haben wir uns schon einmal mit Billy King aus Hamburg gewidmet. Heute stellen wir diese Frage Lukas Hillebrand, ein, wie ich finde, fantastischer Sänger, aber nicht in Hamburg, sondern in Wien, mit dem wir auch schon uns die letzten zwei Folgen ein bisschen unterhalten haben. Mein Name ist Thomas Foster und ihr befindet euch hier im Podcast Thomas Foster Musikproduktion. Herzlich willkommen. Lukas, du nimmst dich selber sehr oft selber beim Singen auf, weil du sehr viele Chöre bei dir im Studio aufnimmst und so weiter. Du nimmst auch sehr oft andere Sänger auf. Was würdest du denn sagen, was ist für eine gute Gesangsaufnahme wichtig?
Ja, der Sänger.
Also, das ist ja, aber das warum singst du dann selber? Das verstehe ich jetzt
nicht. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Nein, ich tue nur so. Das ist aber wirklich das Wichtigste. Also die Stimme, du kannst aus keiner kleinen Pipsi-Stimme mit keinem Mikro der Welt irgendwas Gutes machen oder einen untalentierten Sänger. Insofern die Sängerauswahl, die Auswahl mit dem Künstler, mit dem man zusammenarbeitet, das heißt nicht alles für Geld machen und nicht mit jedem was tun, auch wenn man was dabei verdient, sondern was kann ich dazu beitragen oder was macht mich geil an diesem Sänger oder dieser Sängerin, wie kann ich dem helfen? Das war eigentlich immer mein Ansatz. Und das macht dann auch glücklich im Laufe der Produktion, wenn man mit guten Stimmen zu tun hat, die man nicht viel editieren muss, wo man nicht stundenlang vom Melodyne oder Vari Audio sitzt und sie richtig singen machen muss. So. Ansonsten gibt es Grundsätzlichkeiten, dass es natürlich de facto so ist, dass ein Kondensatormikrofon für einen Sänger, für jede Art von Sänger meistens das Mittel der Wahl ist im Studio, weil du dadurch das beste Top-End bekommst, sprich die Höhen am schönsten auflösen. Ein Röhrenmikrofon kann für einen Sänger sicher auch nicht schaden. Das ist meistens ein bisschen weicher und die ganzen Konsonanten werden ein bisschen abgerundet dadurch und gesättigt. Insofern, ich nehme eigentlich nur mit Kondensatormikrofonen auf. Eine Ausnahme, Shure SM7B, das beste Mikro der Welt für den Preis und ist ein dynamisches Mikrofon. In das spreche ich gerade, glaube ich. Ja. Das ist für mich so eine, es ist keine Geheimwaffe, weil jedes Studio hat eins, glaube ich, mittlerweile. Es ist einfach wirklich ein super Workhouse-Tool, mit dem kann man auch jeden Sänger aufnehmen. Und es ist halt nämlich, der Vorteil an dem Mikrofon ist, dass es nicht so den Raum mitnimmt, die Reflexionen vom Raum, sondern dadurch, dass man nah dran sein muss, eigentlich für Demoaufnahmen und für so Home-Productions ideal ist. Shure SM7B.
Wunderbar. Jetzt gehen wir aus dem Mikrofon raus. Bleiben wir mal kurz technisch. In großen Studios wäre jetzt der klassische Weg, dass man in ein großes Mischpult reingeht, wo ein Eingangsverstärker drin ist und dann wahrscheinlich in einen Digitalwandler, weil man es heutzutage eher nicht auf einer Bandmaschine aufnimmt. Manche sehr speziellen Studios machen das noch, um so einen Vintage-Sound zu simulieren, aber die meisten nehmen auf dem Computer auf. Sprich, man braucht einen Digitalwandler, um das in möglichst guter Qualität digital zu wandeln.
Richtig. Der ist immens wichtig. Denn egal, was man davor hat, wie gut oder schlecht das ist, wenn der Digitalwandler nicht, es klingt jetzt ein bisschen, aber wenn der nicht high class ist, dann wirst du dann nicht das bestmögliche Signal in deinem Computer haben und das kriegst du nie wieder zurück. Mhm. Also ich glaube, es ist schon eine smarte Sache, in gute Konverter zu investieren oder in eine gute Soundkarte. Gibt es heutzutage, die werden eh immer besser in 5-Jahres-Abschnitten so ungefähr. Aber das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Konverter High Class ist.
Wenn man nicht mit einem richtigen Mischpult arbeitet, was heute gar nicht mehr unbedingt notwendig ist, dann hat man zwei Herausforderungen. A, braucht man einen Eingangsverstärker für das Mikrofon. Mhm. Vor dem Digitalwandler, manchmal gibt es auch so Kombigeräte, wo das beides drin ist. Und aber es gibt noch ein wichtiges anderes Problem, das ist der Kopfhörermix, der latenzfrei sein sollte. Und mit einem normalen Interface kriegt man das eigentlich nicht latenzfrei. Das ist der Grund, warum man eigentlich ein Mischpult braucht. Es gibt dann so Spezialinterface wie das Universal Audio.
Das Universal Audio oder das RME. Die RME-Interfaces haben das auch alle latenzfrei.
Haben das mittlerweile auch, okay.
Also vielleicht ist es eine Millisekunde aber oder weniger als das merkt man dann kaum. Mit dem arbeite ich seit Jahren und ich bin so happy damit, es funktioniert tadellos.
Du nutzt RME?
Ich verwende das RME in verschiedenen Varianten. Einerseits zu Hause das Fireface und im Studio das Mardiface, weil ich da noch andere Converter habe. Aber das ist meiner Meinung nach neben den Universal... Also die Universal Audio Sachen klingen gut, aber die Software ist nicht, finde ich, sehr praktisch anwendbar. Das gefällt mir nicht, deswegen... Für mich ist die RME-Software, was das Routing betrifft, wo du Hall-Ding, wie schnell du da was machen kannst, ist für mich ziemlich genial gelöst und deswegen bleibe ich schon seit Jahren dabei.
Cool. Wenn man jetzt mit einem Mischpult arbeitet, dann hat man natürlich theoretisch die Möglichkeit, den Gesang auch zu bearbeiten, bevor man ihn aufnimmt. Machst du das? Nimmst du Gesang bearbeitet auf, bevor du ihn digital wandelst, oder nimmst du ihn völlig unbearbeitet auf?
Bearbeitet ist jetzt relativ, aber ich habe sicher immer nach einem Preamp einen Kompressor drin und zwar meistens einen Röhrenkompressor. Da funktionieren viele Hardware-Outboard-Kompressoren ganz gut. Zum Beispiel der TubeTech CL1B wäre ein Kandidat, der für mich sich herausgestellt hat, das verwenden eh alle, dass das einfach fantastisch ist. Also alle Top-Studios verwenden den, dass es fantastisch ist, das Signal einfach nicht kaputt macht. Nach wie vor Dynamik behält, aber komprimiert. Also ein Kompressor ist bei mir immer bei Vocals da, aber nicht zu viel davon. Also wenn das in die 5-6 dB-Marke geht, das sollte nur wirklich bei Ausreißern der Fall sein. Also 5-6 dB Gain Reduction nennt man das. Das würde ich nicht empfehlen, dass das zu häufig vorkommt, sondern wirklich nur bei den ganz lauten Stellen vielleicht einmal. Ansonsten so in der 2-3 dB Range bleiben und mit einem guten Hardware-Kompressor sollte das eigentlich ein gutes Ergebnis führen. Der Grund dessen ist, man hat bei Stimmen, also es gibt ein paar Sänger, die singen sehr gleichmäßig, aber Stimmen an sich haben die höchsten Pegelsprünge von all den Sachen, die man aufnimmt und man muss die irgendwie ein bisschen in den Zaum halten und Kompressoren sind quasi dafür erfunden worden und machen uns das Leben leichter.
Also glaub, immer schon. Rein theoretisch könnte man heute, man hat ja heute mittlerweile viel mehr Bit und damit eine bessere Auflösung. Rein theoretisch kann man ohne Kompression aufnehmen, aber es ist der übliche Weg und es führt zu einem guten Resultat. Und
Man kann praktisch auch ohne Kompression aufnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Man kann es in der Box genauso machen. Ich habe aber ganz gern, wenn ich schon digital arbeite und das tue ich, dass ich davor nicht möglichst viele analoge Geräte hängen habe, aber eben ein gutes Röhrenmikrofon in den meisten Fällen für einen Sänger. Danach ein guter Transistor-Preamp.
Haben wir jetzt schon gehört, was dein gutes Röhrenmikrofon ist, mit welchem du, wenn du hochwertig arbeitest, am liebsten aufnimmst?
Das kommt ganz auf den Sänger an, aber es gibt, wie bei den Gitarren, da so die großen drei für mich. Das ist einerseits ein AKG C12, nicht das neue VR, sondern ich hab mir das bauen lassen.
AKG ist jetzt von Samsung aufgehört. Ich meine, aufgekauft worden. Wir waren ja immer froh, dass wir zumindest in der Musikproduktion ein bisschen mitmischen mit der Firma AKG. Ja. Aber die gehört jetzt den Chinesen, schätze ich mal.
Ja, vielleicht machen sie jetzt die Mikrofone für die Samsung-Handys. Könnte ja sein.
Ist meistens der Background, dass sie das für eigene Produkte brauchen
interessant
und deshalb
ist,
solche Firmen kaufen.
Interessant ist auf jeden Fall, dass jedes Ende ein neuer Anfang ist und zum Beispiel für die AKG-Mitarbeiter aus Wien, die haben eine neue Firma gegründet, die heißt Austrian Audio und sie machen gute Mikrofone. Also es ist nicht alles schlecht, wenn sich Dinge verändern, muss man sagen.
Reden wir mal über die Bearbeitung von Gesang. Fangen wir mal mit dem Thema Intonation an. Manche Sänger intonieren besser, manche schlechter, fast niemand intoniert perfekt. Meistens muss man noch ein bisschen, wenn man eine 100% perfekte Aufnahme haben möchte, ein bisschen nachtunen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche nutzt du denn? Was nützt du am häufigsten, um Gesang zu tunen?
Also für Background Vocals, wenn es viele Chorstimmen sind, verwende ich meistens Autotune von Antares. Das verwende ich schon seit Urzeiten und es funktioniert super. Also bei Hauptstimmen würde ich da jetzt eher davon absehen, sondern tatsächlich, ich persönlich mache so, dass wenn ich sagen wir 5 Takes von einem Sänger habe, dann lege ich einen Autotune in der Tonart drauf fürs Aussuchen. Also sprich, das ist schon mal ein bisschen korrigierter und ich kann mir eher den Taste anhören oder die Performance anhören.
Sehr gut, weil sonst sucht man immer nur die aus, die am besten intoniert ist, was vielleicht gar nicht die beste ist, weil eine andere vielleicht ein bisschen schlechter gesungen ist, aber vom Ausdruck geiler.
Genau, der Ausdruck ist da wichtig.
Und deshalb ist es sehr schlau, sich das mit Autotuner anzuhören.
Dann komp ich das Ganze zusammen, also mache mir quasi ein Take aus den 5 Takes oder 10 oder 20 Takes, wie viele es auch immer sind. Und dann gehe ich nochmal in, ich arbeite im Cubase, da gibt es ein wunderbares Feature, das heißt Wari Audio. Das ist sowas wie Melodyne. Ich habe Melodyne auch, aber ich mache es mittlerweile im Wari Audio. Und dann werden halt nur.
Was natürlich den Workflow schneller macht, wenn man das im Wari Audio macht, weil im Melodyne musst du immer erst alles reinspielen und dann wieder rausspielen. Und mit Wari Audio bearbeitest du einfach direkt das Originalsignal, ohne
ist für es mich, hin und her spielen zu müssen. Genau, und ich kann es auch ändern und was auch immer. Also das bleibt bis zum Schluss so. Das ist für mich auch ein Workflow-Wins in dem Fall. Mhm. Mag sein, dass das Melodyne ein bisschen besser klingt, aber steht für mich jetzt nicht ganz dafür, muss ich sagen. So viel zur, aber da werden jetzt auch nur die Töne bearbeitet, die wirklich off sind oder wo also so ein bisschen unperfekt ist manchmal schon wirklich gut und wichtig, weil wir sind ja alles keine Computer und die menschliche Stimme ist uns am nächsten und da merkt man sehr, sehr schnell, wenn man es übertrieben hat mit Tuning. Aber kommt halt auch auf die Musik an, ja, total.
So, jetzt reden wir mal über den Klang der Stimme. Was nutzt du denn so, um die Stimme so richtig cool klingen zu lassen?
Ich habe mir da letztens gedacht, viel zu viel, aber wenn man alles mit Bedacht einsetzt dann, und nicht übertreibt, dann ist das auch wirklich, also wenn man einen Purpose hat, warum man das macht, dann ist das schon okay, wenn man da, sagen wir mal, 8 Plugins drauf hat auf der Stimme. Ich verwende immer eigentlich einen Low-Cut am Anfang, bevor ich in meine Plugin-Kette reingehe. Dann ist meistens dabei serielle und parallele Kompression, also sprich nach dem Low-Cut meistens ein Kompressor, der so 3 dB wegnimmt. Nach dem dann meistens ein paralleler Kompressor, der mehr reinfährt, aber wo dann halt nur 30% von dem Kompressor dabei sind.
Was nutzt du da so? Sind das interne Cubase-Effekte oder nimmst du irgendwelche VST-Plugins?
Ich nehme wild durch die Bank verschiedene Plugins, die mir gefallen. So ein bisschen Universal Audio, ein bisschen Färbfilter und so weiter. Also da, das ist halt auch so eine Welt für sich, in die man sich halt mit Demo-Licenses begeben kann und schauen, okay, was klingt für mich am besten, was macht mir am meisten Spaß von der Handhabe. Da ist auch wieder der Workflow durch die Handhabe, wie schnell komme ich zu einem Ergebnis, sehr, sehr ausschlaggebend. Weil ich will nicht stundenlang an irgendeinem Plugin schrauben und mich nicht auskennen. Jedenfalls, es sind meistens 3 Kompressoren verteilt in der Kette, dazwischen kommt ein EQ und dynamische EQ manchmal. Wenn der Sänger dann hochsinkt, dann gibt es meistens irgendwelche Resonanzen, die unangenehm sind und die catcht man mit dem dynamischen EQ. Ein De-Esser ist immer dabei, sprich die S-Laute nach so einer dreifachen Kompressionskette meistens zu sehr draußen sind. An verschiedenen Stellen in der Kette, also sagen wir mal gleich am Anfang ein leichter De-Esser und am Ende noch ein leichter De-Esser.
Okay.
Bei verschiedenen, also das kommt auf den Sänger an, es muss nicht immer 2 sein, es reicht auch manchmal ein De-Esser am Schluss. Bei verschiedenen Sängern sind verschiedene Dinge notwendig. Also ich mach nicht einfach grundsätzlich so ein, hau nicht ein Preset drauf und denke mir, ja passt. Also ja, es geht einfach nicht.
Mhm.
Und dann, das war's eigentlich. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, dann gibt es natürlich noch die üblichen Verdächtigen von Raumverbreiterer, Early Reflections, wo du dann das Gefühl hast, dass die Stimme mehr im Stereobild ist und nicht so in der Mitte klebt. Das habe ich dann meistens drauf. Ein leichter, wie sagt man da? Damals gab es einen Effekt, der hat H3000 geheißen. Da ist die linke und die rechte Seite ein bisschen eine raufgetunt, eine runtergetunt. Mhm. Und davon gibt es Plugin-Varianten.
Eventide
H3000.
Harmonizer-Effekt.
Ja. Das ist immer ganz gut auf einer Stimme zu haben, wenn man es ein bisschen größer und breiter haben will, dann hat man halt links ein bisschen delayed und rechts ein bisschen getuned und auf einmal ist die Stimme nicht mehr so ganz in der Mitte, sondern wirkt wie, als wären es 3 Stimmen, so jetzt vereinfacht gesagt. Ja. Aber damit muss man einfach aufpassen. Das ist nicht zu.
Macht das nicht einen ähnlichen Effekt, wenn ich eine Stimme zweimal dopple und links, rechts lege oder empfindest du das schlechter, besser, anders?
Anders, ja, es macht einen ähnlichen Effekt. Aber es wird meistens fetter, wenn man die Doppelungsstimmen nicht kleiner EQt. Also wenn ich die jetzt genauso EQ wie die Hauptstimme, was man nicht machen sollte, weil so kommt es meistens zu Kammfiltereffekten, weil bei manchen Tönen man, also plötzlich nicht zu Kammfiltereffekten, zu einer Art Chorusing, was irgendwie nicht so schön klingt. Wenn 3 Stimmen komplett gleich klingen, auch wenn es unterschiedliche Takes sind, würde ich dann versuchen, die Stimmen anders zu behandeln. Also vielleicht einfach weniger Höhen, weniger Low-End und ganz leichter zuschieben.
Also ein bisschen mittiger.
Ein bisschen mittiger, ja, genau.
Super. Delay?
Delay immer. Also ob es jetzt ein ganz leichtes, verzerrtes Slap, also ein kurzes Delay ist in der Mitte und dann irgendwo mal...
Slap liegt, glaube ich, so bei 200 Millisekunden, kann es sein?
180, sowas. Es kommt immer aufs Tempo an. Manchmal kann man auch 32 oder 64 einstellen am Plugin.
Aber das Slap-Delay muss nicht zwingend rhythmisch sein, oder?
Nein, absolut nicht.
Ja.
Aber... Ja, kann man. Dann gibt es immer wieder so, das nenne ich und man nennt man Throw-Delays, sprich bei irgendwelchen Zeilen, die sich anbieten, ein kurzes dass man da mal kurz das Delay automatisiert und nur an der Stelle ein weites Delay, das man wiederum in einen Hall schickt. Also da gibt es ganz, ganz viele kreative Möglichkeiten, um der Stimme Tiefe zu verleihen. Delays sind immer auf einer Stimme nicht unbedingt hörbar und merkbar. Ich finde, das kann man auch leicht übertreiben. In den 90ern gab es sehr, sehr viele Acts, da war nur Delay auf der Stimme. Die ganze Grunge-Sache hat davon gelebt, dass ganz laute Delays sind permanent. Das ist jetzt nicht so gut, meiner Meinung nach, momentan. Man kann sie auch dann die Delays immer, wenn der Sänger singt, dass das Delay sich duckt, also leiser wird. Wenn er aufgehört hat, seine Phrase zu singen, kommt das Delay raus, das nennt man Sidechain Compression. Mache ich auch sehr viel bei Delays, damit sie nicht immer laut sind und immer alles zukleistern.
Ich finde es in der Theorie eine wunderbare Idee. Wann immer ich das in der Praxis probiert habe, war ich irgendwie mit dem Ergebnis unzufrieden. So, das ist meine ganz persönliche Erfahrung, weiß nicht warum. Ich bin wieder davon weggekommen. Aber damit will ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, sondern... Ja, man muss immer sehen.
Ich mache es momentan laufend. Ich tue alles Sidechainen.
Mhm. Sonst arbeite ich auch sehr viel mit Sidechainen. Bei der Delay-Geschichte beim Gesang irgendwie hat es in meine Produktion nicht Einzug gefunden.
Ja, bei einem Throw-Delay ist es nicht so wichtig, weil da willst du es ja auch an der Stelle hörbar haben. Also wenn du jetzt nur eine Stelle mit Delay versiehst, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein räumliches Delay machen möchtest, das eigentlich wie ein Raum klingt, aber natürlich weniger Platz wegnimmt, weil es nur ein Delay ist, also ein Echo, dann ist das schon ganz nett, wenn es nicht immer dasteht. Also bei langen Delays, ja.
Vielleicht muss ich es einfach mal wieder probieren. Manche
Just
Dinge
try it, man.
Macht man irgendwie dann nochmal und auf einmal funktioniert es und klingt es geil.
Just try it.
Yes. Ja, und damit sind wir zum Thema Bearbeitung.
Nein, sind wir noch nicht fertig.
Noch nicht fertig.
Saturierung, ganz vergessen. Davon in der Popmusik lebt natürlich schon eine Stimme, wenn du sie ein wenig saturierst, sprich verzerrst und dazu mischt. Parallel Distortion, Parallel Overdrive, das ist sicher bei mir auch immer dabei. Aber da darf man nicht übertreiben, weil sonst wird es anstrengend.
Ja, meistens heißen solche Effekte Saturation tatsächlich, die dafür geeignet sind, nicht so extrem zu verzerren, dass es einen hörbaren Effekt macht, sondern dass es einfach ein bisschen voller, wärmer klingt.
Mehr Fleisch.
Ja.
Also das sind so die Komponenten, die sind bei mir immer dabei.
Mhm. Cool. Wie schaut's aus mit dem Thema Doppelungen, Chorstimmen und so weiter? Was sind da so deine Dinge? Wie viel doppelst du? Wie viel arbeitest du bei Leadsängern, dass die ihren eigenen Chor singen oder du dir selber deinen Chor singst?
Das kommt auch ganz aufs Lied an, aber ich singe meistens mit, um eine Farbe zu kriegen. Letztens haben wir einen Song gemacht, wo wir tatsächlich...
Das heißt, du singst mit, wenn jemand anders singt, singst du meistens...
Singe ich die Stimme auch noch, ja.
Also wenn ich eine aktuelle Julian Le Play-Produktion höre, dann bist du im Hintergrund meistens...
Das kann durchaus sein, ja.
Ja.
Also, ja, bei Hellwach zum Beispiel haben wir recht viel Chöre gemacht. Die hört man eh recht prominent eigentlich.
Mhm.
Was war die Frage nochmal? Ob ich da Backing Vocals singe?
Wie viel man auf deinen Produktionen Doppelungen und Chöre findet und wie du mit dem Thema so umgehst?
Also Doppelungen würde ich nur die Sänger machen lassen und nicht unbedingt von mir. Wobei ich das auch schon gebrochen habe. Wenn man den Song gut kennt und wenn man ganz gut das gespürt, kann man sogar Doppelungen machen, die man dazu schiebt, wo man nicht merkt, dass es wer anderer macht. Also respektive ich. Die Stimme ist das Allerwichtigste in einem Pop-Playback für mich. Insofern ist es ganz wichtig, die Stimme gut dastehen zu lassen. Und wenn das bedarf, dass man da viele Doppelungen macht, dass man viele Chorstimmen macht, die man nur vielleicht ganz, ganz leicht drunter schiebt, ohne dass man das Gefühl hat, dass da jetzt ein Chor singt, dann mache ich das. Mache ich sehr gerne. Das gibt der Stimme eine Textur. Es ist überhaupt so, dass man layern, dass irrsinnig viel gelayert wird und das einfach so ein toller Sound ist, wenn man es richtig macht. Also wenn viele Stimmen dabei sind, die man vielleicht gar nicht objektiv merkt, sondern die der Stimme einfach nur Tiefe geben und Größe und Harmonics, das ist auf jeden Fall zu machen. Aber kommt halt aufs Lied an. Bei manchen Songs passt es nicht, wenn es zugekleistert ist mit Stimmen. Ich schaue schon, dass ich immer dabei bin in Chor, Backing-Vocal-Stimmen, weil das einfach eine gute Textur gibt, wenn es nicht nur einer singt. Andererseits gibt es auch wieder eine ganz eigene Textur, wenn der Sänger alle seine Backing-Vocals singt. Das hat dann eher was Vocoder-mäßigeres, was elektronischer Klingendes so irgendwie. Weil der dann doch sein eigenes Timing hat, seine eigene Klangfarbe von jeder Stimme gleich ist. Und insofern ist so ein Cluster an derselben Stimme hat natürlich auch was. Aber das muss man entscheiden von Fall zu Fall. Gibt kein Für oder Wider.
Der Lukas ist auch in der nächsten Folge noch bei uns, wo wir uns mal ein bisschen über das Thema Musikproduktion im Allgemeinen unterhalten wollen. Vielen Dank, Lukas. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.